SWR 2 Wissen.
Cinq attentats terroristes se sont produits au même moment à Casablanca la nuit dernière. Pour les autorités marocaines, ces actes portent la marque du terrorisme international.
16. Mai 2003. Die marokkanische Hafenstadt Casablanca wird von einer Serie koordinierter Anschläge heimgesucht. Selbstmordattentäter zünden Bomben in Hotels und anderen öffentlichen Gebäuden. 45 Menschen sterben, Hunderte sind verletzt. Marokko, bis dato vom Terror verschont, sieht sich plötzlich im Visier von Al-Qaida. Die Bomben galten einzig westlichen und jüdischen Zielen.
Nous n'étions pas habitués au terrorisme. On pensait qu'au Maroc, nous étions immunisés contre
Terrorismus. Das kannte man in Marokko nicht. Wir fühlten uns immun dagegen und dachten, das passiert woanders, weit weg, im Mittleren Osten oder Tschetschenien. Jeder fragte sich deshalb, wie kann das sein? Gewalt liegt nicht in unseren Genen. Also habe ich mir gesagt, ich möchte verstehen, was da passiert und mit eigenen Augen sehen, woher diese Attentäter kommen.
Je veux comprendre, qu'est-ce qui nous arrive. Et je vais aller voir d'où viennent.
Der marokkanische Schriftsteller Mahi Binbin hat deshalb einen Roman über die Ereignisse geschrieben. Sein Titel: Die Engel von Sidi Moumen.
Von Gotteskriegern und Dschihadisten. Romane über religiösen Extremismus. Von Claudia Kramacek.
Was kann die Literatur leisten angesichts des religiösen Terrors, der vor allem für junge Männer so verführerisch scheint? Wie kann man als Autor darauf reagieren? Das fragte sich damals auch Mahi Binbin. Geboren 1959 in Marrakesch, hatte er lange Jahre in Paris gelebt und war erst 2002 in seine Heimatstadt zurückgekehrt. Wie alle seine Landsleute war auch er schockiert von der Todesbereitschaft der jugendlichen Attentäter, 14 an der Zahl. 12 von ihnen starben bei den Anschlägen. Alle waren Mitglieder der in Marokko verbotenen Untergrundorganisation Salafia Jihadia, die Verbindungen zum Terrornetzwerk Al-Qaida haben soll. Alle Attentäter stammten aus demselben Vorort von Casablanca, einem Armenviertel namens Sidi Moumen.
Sidi Moumen ist ein Slum, ja eine Stadt. 300.000 Menschen leben dort in elenden Baracken. Der Ort ist eine einzige Kloake. Es ist unvorstellbar. Das war nicht das Marokko, das ich kannte. Es gab Armenviertel hier und dort, aber nichts von solchem Ausmaß. Hinzu kam, man kann diesen Slum im Vorbeigehen nicht sehen. Er liegt versteckt hinter einer Mauer.
Mahi Binbin beginnt in Sidi Moumen zu recherchieren. 5 Jahre kehrt er immer wieder dorthin zurück. 2010 erscheint sein Roman Les Étoiles de Sidi Moumen, Die Engel von Sidi Moumen, so der deutsche Titel. Es ist Binbins persönlicher Versuch, die Voraussetzungen eines solchen Terroraktes zu verstehen. Er zeigt, unter welchen Umständen diese Jugendlichen herangewachsen sind. Sein Ich-Erzähler ist Yashin, der uns aus dem Jenseits heraus seinen Weg in den Tod erzählt.
Ich bereue es keineswegs, dass ich mit dem Leben Schluss gemacht habe. Ich verspüre nicht das geringste Bedauern, wenn ich auf die 18 Jahre einerlei zurückblicke, die mir zu leben vergönnt waren. Nein, ich bin es zufrieden, dass ich das Wellblech, die Kälte, die stinkenden Abwässer und den ganzen Mief los bin, die meine Kindheit begleitet haben.
Auch Yashin ist in Sidi Moumen zu Hause. Nachts teilt er sich mit seiner Familie zu sechst ein enges Zimmer voller Schweiß und Naphthalin. Tagsüber spielt er auf den Abfallbergen mit seinen Freunden in der Fußballmannschaft Étoiles de Sidi Moumen.
Wir trafen uns jeweils am Sonntag auf der Deponie. Es waren legendäre Spiele, die in der Regel in Gladiatorenkämpfe mündeten. Erbarmungslose Zweikämpfe, von denen wir ziemlich lediert zurückkehrten. Wir mussten uns einfach schlagen, den Ball dreschen oder das Gesicht eines Gegners. Das löste die Spannung.
Es sind Momente des Glücks inmitten von Tod und Verwesung. Denn in Sidi Moumen, so heißt es an einer Stelle des Romans lakonisch, gehörte der Sensenmann zum Alltag. Und es gibt weitere tägliche Begleiter. Armut und Perspektivlosigkeit, Erniedrigung und Schläge.
Sie waren ein selbstverständlicher Teil geworden. Genauso wie das bittere Gefühl der Demütigung, wie das Hässliche, das uns überall umgab, wie das verdammte Schicksal, das uns wehrlos dieser namenlosen Verwahrlosung auslieferte.
Nabil etwa, der hübsche Sohn der ortsansässigen Prostituierten, ist Objekt der Verachtung und der Begierde zugleich. Als Yashin und seine Freunde eines Tages einem Drogenrausch erliegen, vergewaltigen sie ihn brutal. Yashins Freund Ali wird von seinem Vater regelmäßig geschlagen. Überhaupt, die väterliche Gewalt.
In Marokko muss man von Kind an Schläge einstecken. Erst schlägt einen der große Bruder, dann der Vater, dann der Onkel, dann der Professor. Alle schlagen. Was bedeutet, es gibt eine Form der banalisierten Gewalt. Vor allem in den Bidonvilles, also den Slums.
Genau dieses repressive Klima machten sich laut Binbin die Islamisten zunutze. Im Roman lernen Yashin und seine Freunde eines Tages einen Emir namens Abu Sa'ir sowie dessen Begleiter kennen.
Es waren ihrer vier. Sie kamen aus dem benachbarten Bidonville, um uns auf den rechten Weg zu führen. Den Koran und die Worte des Propheten kannten sie auswendig, als hätten sie in seiner Nähe gelebt. Neben ihnen fühlten wir uns minderwertig. Abu Subair meinte, wir sollten uns nur auch dahinter klemmen. Jeder Mensch könne lernen.
Rasch vermittelt der Emir den Jungen erst einen Job, dann lehrt er sie den rechten Weg Allahs und Kung-Fu. Und bald ist zwischen Beten und Arbeiten kein Platz mehr für irgendetwas anderes. Schließlich dürfen Yashin und seine Freunde in ein Trainingslager reisen, wo sie den Umgang mit Waffen erlernen und mit Bildern aus Palästina auf ihre Pflicht als Muslime eingeschworen werden. Der logische Schlusspunkt einer sorgfältig durchgeführten Indoktrination. So hat es Mahi Binbin auch damals bei seiner Recherche erlebt.
Ich war geschockt, als ich begriff, dass es nur zwei Menschen braucht, um 14 Selbstmordattentäter zu fabrizieren. Das ist erschreckend. Letztlich aber reine Mathematik. Erst holt man die Jugendlichen raus aus den Slums und dem Dreck, dann gibt man ihnen, was sie bis dato nicht kannten. Würde und Respekt. Sprich, die Ideologie wird zur Familie.
Schritt für Schritt lässt uns der Roman tiefer hineinschlüpfen in Yashins Denken. Das erlaubt dem Leser nachzuempfinden, wie die Welt für jemanden aussieht, der mit hungriger Seele langsam aber sicher auf den Dschihad eingeschworen wird.
Der Fernseher lief. Der eingestellte Sender strahlte immer wieder dieselben Bilder von Massakern an Muslimen aus. Und wir kochten innerlich vor Wut, das versichere ich euch. 100-mal starb der kleine palästinensische Junge in den Armen seines Vaters. Und jedes Mal traten uns die Tränen in die Augen.
Wo wir Yashins sicheren Tod vor Augen haben, ist er überzeugt, seinem Leben endlich wieder einen Sinn zu verleihen.
An die Stelle von Schlägen war die Logik getreten. Wir hatten unsere Herzen Gott geöffnet und er hatte uns mit seinem Geist erfüllt. Schluss mit der Hetzerei, den Pöbeleien und den stumpfsinnigen Prügeleien. Schluss mit dem Hundeleben auf dem Müll der Ungläubigen.
Yashin stirbt mit 18 Jahren. Binbins Verfahren, das Yashin seinen Weg aus der Rückschau erzählt, also als Toter, ermöglicht es dem Autor, den Terrorismus von innen wie von außen zu betrachten. Und es erlaubt ihm, die Jugendlichen, ohne ihre grausame Täterschaft zu verleugnen, auch als Opfer zu zeigen.
Meist stellt man diese Selbstmordattentäter als Monster, als Tiere dar. Doch die Jungen, die ich in Sidi Moumen getroffen habe, waren Kinder, wie ich einst auch ein Kind war in der Medina von Marrakesch. Und je länger ich mit ihnen und ihren Familien sprach und arbeitete, desto mehr schien mir, sie sind Opfer, keine Monster. Es war extrem schwer, das zu schreiben, dass jemand, der 45 Menschen tötet, ein Opfer ist. Ich will den Terrorismus ja nicht verteidigen, ich will ihn bekämpfen.
So erhebt der Roman auch Anklage gegen einen Staat, der die Augen vor manchen Problemen verschließt und die Islamisten so zum Teil auch stärkt. Nur 10 Minuten dauert die Fahrt von Casablancas Luxusmeile, dem Boulevard Enfin, nach Sidi Moumen. Trotzdem trennen beide Orte Welten. Arm und reich liegen auf skandalöse Weise nah beieinander und berühren sich doch nie. Jahrelang hat es die marokkanische Regierung versäumt, die Armut zu bekämpfen. Von den schäbigen Mindestlöhnen kann bis heute niemand leben. Nicht zuletzt diese Armut, so Binbin, hat die Slums zu Brutstätten jugendlicher Gewalttäter werden lassen.
S'il y a des terroristes, c'est cette mafia religieuse qui se dit religieuse.
Zu den wirklichen Terroristen zählt die religiöse Mafia, die sich in den Bidonville angesiedelt hat und unglaubliche Arbeit verrichtet, um die Jugend zu konditionieren. Und die bourgeoise Klasse, die den Menschen aus den Bidonville, die für sie arbeiten, gerade mal 100 Euro im Monat zahlt. Obwohl bekannt ist, dass davon 6, manchmal 7 Kinder ernährt werden müssen.
Tatsächlich empfindet man am Ende des Romans, und das ist auch als Leser schwer zu ertragen, fast so etwas wie Mitleid mit dieser verlorenen Generation. Denn Mahi Binbin macht deutlich, wenn sich an den Verhältnissen nichts ändert, stehen die nächsten Anwärter schon bereit. Also rund 10 Jahre nach den Anschlägen in Casablanca, machen sich tausende westlicher junger Männer, viele von ihnen mit Migrationshintergrund, auf den Weg in das syrisch-irakische Grenzgebiet. Sie wollen sich dem sogenannten Islamischen Staat anschließen, unter seiner schwarzen Flagge für die Errichtung eines Kalifats kämpfen. Ende 2013 hält sich der Schweizer Theatermacher und Regisseur Milo Rau in Brüssel auf und recherchiert unter anderem im Problemviertel Molenbeek, das später durch die Anschläge in Paris und Brüssel traurige Berühmtheit erlangt. Die ersten Belgier sind 2013 bereits in den Dschihad aufgebrochen. Milo Rau spricht mit Familienangehörigen, Geheimdienstpolizisten, Imamen, Rückkehrern. Vor allem eine Frage treibt ihn um, und die steht auch im Mittelpunkt seines Theaterstückes »The Civil Wars«.
Et puis quand même, la question est...
Was treibt Jugendliche, die hier geboren worden sind, die unter uns groß geworden sind, dazu fortzugehen und an den Schrecken eines Bürgerkriegs teilzunehmen, der mit ihnen nichts zu tun hat?
2014 feiert The Civil Wars Premiere in Zürich. Soeben hat der IS das Kalifat ausgerufen.
Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo.
Vielleicht erinnern Sie sich an das Video, in dem ein Beamter Assads von jungen Dschihadisten öffentlich hingerichtet wird. Sie schneiden ihm mit einem Messer die Kehle durch und plötzlich hört man im Off Stimmen, die auf Flämisch rufen, ob sind Böck, auf den Bauch. Wie alle anderen Belgier habe ich in dem Moment erkannt, dass sich unter den jungen Dschihadisten nicht etwa nur Europäer befinden, sondern in der Tat auch Belgier.
Die Bühnensituation ist ebenso schlicht wie bestechend.
Auf der Bühne ein Wohnzimmer. Darin 4 Menschen, darüber in Übergröße ihre Gesichter auf einer Filmleinwand. Ausgehend von der Geschichte eines jungen Belgiers, der nach Syrien reiste, um dort für die Errichtung eines Kalifats zu kämpfen, erinnern sie sich an ihre eigene Jugend. Sie erzählen von ihren Vätern und wie sie sich von ihnen losgesagt haben. Sie sprechen über Wahnsinn, Glaube und politische Überzeugungen und fragen, was davon übrig geblieben ist.
So kann man es lesen im Vorwort zu Civil Wars. Das Stück ist zugleich Auftakt der sogenannten Europa-Trilogie, in der Milo Rau die Ursprünge des gegenwärtigen religiösen Terrors erkundet. Rau hat einst bei dem französischen Sozialphilosophen Pierre Bourdieu studiert und ist mit allen Wassern der Theorie gewaschen. In seiner Trilogie erforscht er auch die Frage, was dieser Terror, der nun auch uns heimsucht, womöglich aussagt über das Europa, in dem wir leben.
Die Trilogie zeichnet eine Vorgeschichte des heutigen Zustands, des heutigen Europas. Wir nähern uns über 3 Stücke hinweg der Aktualität, könnte man sagen. Wir beginnen mit The Civil Wars in Westeuropa, gehen dann mit The Dark Ages Teil 2 nach Mitteleuropa, Jugoslawienkriege, um mit Teil 3 ganz an den Grenzen anzukommen, in Syrien, Griechenland, Rumänien. Das sind biografische Erzählungen von 13 Schauspielern aus 11 verschiedenen Ländern. Also ich habe tatsächlich versucht, die ganze Breite zu zeigen und daraus so etwas wie eine innere Geschichte, eine Archäologie der Gegenwart zu machen, zu fragen, wo stehen wir eigentlich, was ist geschehen, welche Geschichten sind verschüttet, welche stehen uns bevor, In was für einem psychischen und physischen Kosmos wird eigentlich dieses neue Europa jetzt gegründet?
Das Besondere sowohl an Civil Wars als auch an der Trilogie ist Raus Verschränkung von persönlicher und politischer Geschichte. Alle vier Darsteller in Civil Wars erzählen einerseits ihre eigene Geschichte. Doch diese Geschichten stehen zugleich für die große Geschichte, die Europa prägt und geprägt hat. Seien es die Migrationsbewegungen im 20. Jahrhundert, sei es der aktuelle Krieg in Syrien. Eine französische Tageszeitung bezeichnete The Civil Wars daher als europäische Psychoanalyse. Und in der Tat wirft Rau rund um Terror und Revolte unbequeme Fragen und Gedanken auf. Die Provokation scheut er dabei nicht.
Für mich ist der Dschihadist die allegorische Figur unserer Zeit. Das ist vielleicht das, was der linke Revolutionär in den 60er, 70er Jahren war, die RAF. Das ist heute, ohne jetzt politische Parallelen zu ziehen, dieser salafistische Gotteskrieger, der sich gegen den Westen, gegen den USA, gegen den Imperialismus und für einen Gottesstaat stellt. Das hat eine generationelle Verschiebung, die, und das ist das Interessante für mich, seine Wurzeln zu einem starken Teil natürlich in den palästinensischen Gebieten und so weiter, hat sehr stark aber auch in der europäischen Gesellschaft, also in den Vororten, bei dieser in gewisser Hinsicht verlorenen Generation, die zweite, dritte Einwanderergeneration ohne Vaterfiguren, ohne Vorbilder, ohne Möglichkeiten, einen Bildungsweg oder einen Berufsweg einzuschlagen, der in irgendeiner Weise erfüllend ist und wo sich dann diese männliche, kriegerische Energie, auch dieser Wille, etwas darzustellen, der Wille nach Heroismus, einen ganz anderen Weg sucht.
Milo Rau zieht allerdings eine ideologische Trennlinie zwischen den vorwiegend westlichen Dschihadisten, die 2013 mit quasi sozialrevolutionärem Gestus von Europa aus nach Syrien aufbrachen, und den vorwiegend nicht-europäischen Schlechtern der Terrormiliz IS, die offenbar nichts mehr kennen als die blutige Propaganda der Tat.
Die Radikalisierung dieser ersten Generation, die lief tatsächlich über die Bilder aus dem syrischen Bürgerkrieg. Die vergasten Kinder, die bombardierten Kinder, die sterbende Zivilbevölkerung. Das war tatsächlich etwas, was der Anlass war. Was tut man eigentlich, wenn man all diese Bilder sieht? Jetzt ist es eher eine Art von Hardcore-Nihilismus, den ich erkenne.
Alors c'est vrai que ces jeunes qui partent s'engagent pour une cause que moi je ne partage pas.
Diese Jugendlichen, die nach Syrien fahren, engagieren sich für eine Sache, die mir fremd ist und sie auf einen Holzweg führt, direkt in die Hölle. Aber zumindest reagieren sie auf diese Videos. Ich bin danach wie gelähmt. In mir erwecken sie nicht das Bedürfnis, aufzustehen und etwas zu tun. Und das ist doch frustrierend.
Auch der Dramatiker Milo Rau sieht in der Unbehaustheit einer Generation junger Männer eine der Ursachen für die Radikalisierung. Von dieser Unbehaustheit zehren die Rattenfänger des globalen Dschihad ebenso wie von der Perspektivlosigkeit und der seelischen und tatsächlichen Vaterlosigkeit. Milo Rau.
Bei all diesen jungen Männern, das waren insgesamt 5 Familien, die ich über längere Zeit begleitet habe, also die ganzen Familien, auch die Eltern, auch die Geschwister, auch die Umfelder, um zu verstehen, was da eigentlich abläuft. Und da waren fehlende Väter da. Also diese auch vielleicht eher metaphorische Vorstellung der Kastrierung des Vaters, der selbst durch die Migrationsbewegung dann jeden Hintergrund für sein patriarchales Gefüge verloren hat, der vielleicht alkoholsüchtig ist, der vielleicht ohne Arbeit ist und der als schwach empfunden wird vom Sohn, vom Nachfolger, der sich dann ein anderes Vorbild sucht. Man sucht sich dann spirituelle Väter, die einmal Mao und einmal Allah sind.
Auch Karim Belkacem, marokkanischstämmiger Franzose und einer der 4 Darsteller in Civil Wars, wäre fast in den Heiligen Krieg in Afghanistan gezogen. Hätte ihn sein Vater nicht im letzten Moment daran gehindert. In dem Stück erzählt er auch die Geschichte seiner eigenen einstigen Radikalisierung.
C'est un habile, un ami très pratiquant, qui s'était donné pour mission de sauver mon âme, que je dois ma première visite dans la nouvelle mosquée qui venait d'être construite dans mon quartier.
Nabil, einem tiefgläubigen Freund, der seine Berufung darin sah, meine Seele zu retten, verdanke ich meinen ersten Besuch in der neuen Moschee, die in unserem Viertel errichtet worden war. Das war direkt nach dem 11. September. An diesen Tag habe ich euphorische Erinnerungen. Ich, der ich für die Franzosen ein Marokkaner, für die Marokkaner ein Riffbewohner und für die Riffbewohner ein Kuffar, ein Ungläubiger, der Sohn eines Ungläubigen war, ich war endlich Teil einer Familie, der großen Familie der Muslime. Das war aufregend und beruhigend zugleich.
C'était très excitant et rassurant à la fois.
Diese stetig gewachsene gegenseitige Entfremdung zeigt sich derzeit in der Sprache des Terrors und des Hasses. Antworten auf dieses Dilemma bietet auch der Dramatiker Milo Rau nicht. Aber er nutzt das Theater als einen Ort, an dem zur Sprache kommen kann, was sonst keinen Raum findet. Die Erkenntnis, dass die Geschichte sich in jedem Einzelnen spiegelt, samt ihrer Verwerfungen von Rassismus und Kolonialismus, von Migration und sozialer Ausgrenzung. Und dass es folglich auch an jedem Einzelnen liegt, die Geschichte neu zu schreiben.
Fanaticism is the worst enemy of mankind.
Fanatismus ist der größte Feind der Menschheit.
Der erstaunlichste und bis heute vielleicht noch immer wichtigste Roman über religiösen Extremismus stammt aus der Feder eines indischen Agnostikers. Gottes kleiner Krieger von Kiran Nagarkar erschienen 2006. Nagarkar wurde 1942 in Bombay geboren. Seine Familie war westlich geprägt und gehörte zu den Wegbereitern eines liberalen Reformhinduismus. In Gottes kleiner Krieger untersucht er nicht so sehr das Wesen des Terrors, sondern das Wesen des Fanatismus, der den Terror erst gebiert.
One of the things that religion does, I think, is that
mir scheint, es liegt im Wesen der Religion, dass sie keinerlei Zweifel erlaubt. Wo aber jeglicher Zweifel fehlt, dort blüht Fanatismus am besten.
Hauptfigur in Gottes kleiner Krieger ist Zia Khan, ein Fanatiker, der zuerst als islamistischer Terrorist, dann als christlicher Abtreibungsgegner und am Ende als hinduistischer Waffenhändler sein Unwesen treibt. Zia wächst im Bombay der 80er Jahre auf und er ist ein Kind der indischen Oberschicht.
Das war mir sehr wichtig. Zia stammt aus einer äußerst kultivierten Familie. Wir vergessen immer wieder, was für eine fantastische Kultur der Islam sein kann, trotz all seiner Probleme. Aber welche Religion hat keine Probleme?
Zias Mutter liebt Pferderennen. Sein Vater ist ein Architekt mit sozial-utopischen Ideen. Doch dann wird der Vater arbeitslos. Die Familie zieht in ein heruntergekommenes staatliches Mietshaus. Und Zia lernt eine andere Welt kennen.
Solange er zurückdenken konnte, hatte Zia gewusst, dass es auf der Welt unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Religionen gab. Doch die erbitterte Feindseligkeit innerhalb des Mietshauses kam für Zia einer Offenbarung gleich. Er begriff, dass es Muslime verschiedenster Couleur gab und dass manche von ihnen sich untereinander ebenso sehr hassten, wie es bei Hindus und Muslimen der Fall zu sein schien.
Es ist seine Tante Zubaydah, die ihm den Floh ins Ohr setzt, er wäre ein Wali, ein muslimischer Erlöser.
Sein Glaube würde den Sündern ein Leuchtfeuer sein. Ja, er würde die verirrten Seelen zum Islam zurückführen. Nach und nach würde er auch die Heiden und Götzenanbeter bekehren und das Volk des Propheten mehren.
Zias kränklicher Bruder Amanat und ein unschuldiger Hund sind seine ersten Opfer. Bald wird aus Gottes kleinem Krieger ein Gotteskrieger, der für seine Wahrheit über Leichen geht. 8-mal hat Kiran Nagarkar den Roman umgeschrieben. Die Figur des Zia war auch für ihn eine Herausforderung.
Irgendwann begriff ich, es war schwer, diesen Kerl zu ertragen oder gar zu mögen. Die meisten würden ihn wohl eher hassen.
Denn Zias Wahrheit ändert sich, nicht aber sein Fanatismus. Auf der Suche nach dem rechten Weg gerät er in die Irre, kann in seiner tragischen Blindheit nicht erkennen, dass das Absolute nicht lebbar ist. Extremismus. Das buchstabiert Kiran Nagarkar 3-mal an den großen Weltreligionen durch. Beginnt dort, wo der Glaube absolut wird, wo der Idealismus zur Ideologie wird. Es ist ein dünner Grat, will Nagarkar zeigen. Und nicht die Religion ist das Problem, sondern ihre Pervertierung.
Mein lieber Zia, ich weiß nicht, was schlimmer ist. Dein Wüten oder deine Demut. Deine unerschütterlichen Überzeugungen oder dein krampfhaftes Ringen um den Glauben? Dein Fanatismus oder deine unstillbare Reue?
Diese Worte schreibt ihm sein Bruder Amanat, der im Verlauf des Romans zum Schriftsteller wird. Er ist zugleich auch Sias Gegenfigur. Wo Sia mit Waffen kämpft, setzt Amanat auf die Macht der Worte. Eines Tages schickt er seinem Bruder ein von ihm verfasstes Büchlein über Leben und Wirken des indischen Mystikers Kabir, von dem bis heute niemand weiß, ob er Muslim oder Hindu war.
The last part of it is when Kabir is in heaven and he is face to face with God.
Der letzte Teil dieses Buches spielt im Himmel. Und dort entspinnt sich ein witziger Dialog zwischen Gott und Kabir, der herausgefunden hat, dass nicht alles, was existiert, in den Himmel kommen darf. Und damit meint er nicht nur Menschen, sondern er wünscht es sich auch für Tiere und Pflanzen, Bäume und Würmer. Gott findet diese Idee natürlich absolut lächerlich. Kabir beschließt daraufhin, auf die Erde zurückzukehren. Alles endet mit einem Satz Kabirs, der auf das Gedankengut der Sufi- oder auch Bhakti-Tradition verweist, der ich selbst sehr nahe stehe. Dieser Satz lautet: Es gibt nur eine Gottheit und ihr Name lautet Leben. Nur sie ist es wert, verehrt zu werden.
Gottes kleiner Krieger ist nicht zuletzt auch ein Wettstreit der Argumente. Es geht um Toleranz und Intoleranz, Liebe und Hass. Das Leben, ruft uns dieser überbordende Roman zu, ist vielgestaltig und komplex. Und die Tatsache, dass der Glaube viele Gesichter hat, ist offenbar schwer auszuhalten. Der religiöse Terror zeigt uns das jeden Tag. Ein Patentrezept gegen Fanatismus hat auch Kiran Nagarkar nicht parat. Doch wie sein alter Ego Amanat, setzt auch Kiran Nagarkar auf die Kraft der Worte und der möglichen Aufklärung, die durch Zweifel kommt.
In the beginning was the word, right? That's what the Bible says. And I do think,
am Anfang war das Wort. So steht es in der Bibel. Und sollte es die Möglichkeit geben, Menschen zu ändern, dann bringe ich sie zum Nachdenken und sähe Zweifel.
Yes, through example and through the word, I think. Make people think and sow doubts in their mind.